weil es so dicht ist. Sehr gut, sind schon Einzelne gekommen mit Fragen. Eine Frage war, wie kann das sein, dass 6 Jahre nach Jesu Auferstehung Paulus zum Glauben gekommen ist und das 32 bis 35 war? Warum ist das so? Weil nach neuester Berechnung Jesus eben nicht um 0, sondern um 6 oder 7 vor Christus auf die Welt gekommen ist. Und die zweite Frage betraf von meinem Sohn wunderbar gestellt. Kannst du nochmals sagen, was ist der Unterschied zwischen der alten und der neuen Paulus-Perspektive? Und diese Frage zusammenzufassen, dass ich hatte Tage, bis ich überhaupt nur mal mich eigentlich zurechtfand, das ist eine sehr gute Frage und ich versuche es in ein paar Sätzen zu machen. Also, die neue Paulus-Perspektive verschiebt den Schwerpunkt der gesamten Paulus-Briefe weg von der Rechtfertigung aus Glauben in dem Sinne, dass das Judentum eine Werkreligion war, im Sinne von, wenn du diese Gesetze hältst, dann wirst du leben, 3. Mose 18, Vers 5. Ich komme natürlich jetzt dann der Briefauslegung dazu. Und dass man nicht das halten konnte hin zu einer Religion, wo beziehungsweise zum Christentum, das sagt die Rechtfertigung aus Glauben. Sie sehen jetzt diese zentrale Komponente des Evangeliums hin zum Gedanken, das Judentum war schon vorher keine Werkreligion. Jeder Jude wusste das schon, dass er nicht aus Werken gerechtfertigt wird. Ich sage jetzt das Blatt. Es ging vielmehr um die Komponente, dass der Jude das Gefühl hatte, es war ja immer nur für mein Volk und jetzt ist es für alle. Und damit hatte er ein Problem. Und dass das die Rechtfertigungsperspektive zu einer neuen Deutung führen sollte. Und das ist natürlich ein entscheidender Wendepunkt. Im Moment, wir haben gerade in der Pause darüber gesprochen, wird das als der letzte Schrei verkauft. Es ist einfach schon ungefähr 45 Jahre alt, diese Forschung. Die ersten Aufsätze datieren von den 70er Jahren, 1975, der große von Dann zum Beispiel. Und ich habe Ihnen einen kleinen Buchhinweis gegeben in dem Blogartikel von Steven Westerholm, ein schwedischer, in Kanada lehrender Theologe, der seit den 70er Jahren das Ganze miterlebt hat und dann jetzt 40 Jahre später auf 100 Seiten, das finde ich immer so spannend, wenn jemand es auf 100 Seiten schafft, anhand der biblischen Texte den alten Schwerpunkt wieder nicht nur auferstehen, sondern deutlich hervorkommen zu lassen. Also wenn das mehr interessiert, das Buch von Steven Westerholm heißt Angriff auf die Rechtfertigung, ist ein unglücklicher Titel in der deutschen Sprache, in englischen heißt es Reconsidered, also nochmals in Betrachtung, in Erwägung gezogen, dieses ganze Thema der Rechtfertigung. So, und jetzt lasse ich das hinter mir, weil wir jetzt zum Galaterbrief gehen und ich habe Ihnen auch hier eine Übersicht gegeben auf einer auf Ihrer Seite, das auch von den anderen Briefen. Ich versuche mal so zu disziplinieren, so aufgeteilt in einige Eckdaten, wer, wo, wann, das Anliegen. Was war eigentlich das Anliegen des Briefes? Wie wird dieses Anliegen entfaltet? Ganz wichtig bei einem Brief zu sehen, warum schreibt er eigentlich diesen Brief? Was ist das Anliegen? Wie wird es entfaltet? Was sind so einige Merkmale dieses Briefes? Und ganz wichtig, Sie merken es bei mir immer wieder, den Transfer auch zu machen. Was sind Themen, wenn ich den Galaterbrief lese, wo ich sage, das ist ganz, ganz bedeutsam, gerade für das 21. Jahrhundert, und gleich damit im Gefolge, was ist auch herausfordernd? Herausfordernd in dem Sinne, dass es eben unsere aktuelle, C.S. Lewis sagt das so herrlich, die Vernebelung, die wir haben in der jetzigen Zeit, einfach etwas aufdeckt und uns herausfordert, unser Bild von Gott und der Erlösung und auch voneinander zu korrigieren. In dieser Reihenfolge möchte ich in diesem Morgen vorgehen, in diesen 4 Briefen, und wir beginnen mit dem Galaterbrief und wieder mit einigen Versen aus diesem Galaterbrief. Schlagen Sie mit mir auf, Galaterbrief, 1. Kapitel. Ich lese immer wieder einige Verse vor und ich sage ganz, ganz kurz jeweils in Stichworten, um was es hier geht. Also, Galaterbrief, Kapitel 1. Adressierung des Problems. Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Ja, wohin denn? Zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei, was steht bei Ihnen? Verflucht. Och, boah. Und jetzt gleich nochmals. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sagen wir es jetzt wiederum, er doppelt nach. Wenn jemand euch etwas anderes Evangelium verkündet als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Nochmals. Wichtige Zusatzbemerkung. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Oh, Motiv. Suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, oho, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Adressierung des Problems. Schlagen Sie Kapitel 6 auf, ab Vers 11. Kapitel 6 ab Vers 11 ist Rekapitulation des Problems. Rekapitulation, also eine Wiederholung und Zusammenfassung des Problems. Sie merken, ich gehe am Anfang und am Schluss. Das hat schon System. Paulus schreibt dort, 6 Vers 11, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Ja, was weshalb denn? Normalerweise ließ Paulus schreiben, aber das war ihm so wichtig, dass er das mit eigener Hand schreibt. Einige haben vermutet, er hätte irgendwie Räuber oder irgendwas Arthritis gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ihm ganz, ganz wichtig, das selbst zu schreiben, nicht schreiben zu lassen. Es war so erregt und es war ihm so wichtig, dass er das mit eigener Hand schrieb. Ja, was denn? Alle, die im Fleisch, oh, jetzt kommt es wieder, wohl angesehen sein wollen. Aha, da geht es Leuten darum, wohl angesehen zu sein. 1 Vers 10 schon, suche ich Menschen zu gefallen. Menschengefälligkeit als Motiv. Ganz gefährlich. Sie nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lässt. Warum? Ganz wichtiger Nachsatz. Nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Also, Problem, die wollen etwas machen mit denen, verdrehen das Evangelium, sie wollen menschengefällig sein und dadurch der Verfolgung entgehen. Na? Ziemlich gut zusammengefasst, Galaterbrief. Darum geht es. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz. Aha. Sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst. Warum? Damit sie sich eures Fleisches, dem Zugewinn, rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen. Er hat ja schon am Anfang gesagt, er ist Knecht Christi und nicht Knecht der Menschen. Von mir sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und wenn Sie wüssten, was es damals bedeutet hat, Anhänger eines Gekreuzigten zu sein. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Es gibt ganze Aufsätze, die sagen, es gibt nichts Tragischeres, nichts sozial Despektierlicheres, nichts Schlimmeres, nichts sozial Schädigenderes als Nachfolger eines zu sein, der gekreuzigt worden ist. Denn in Christus Jesus gilt weder das Beschnittensein noch das Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Problem rekapituliert. Ich lese noch einige Verse aus der Mitte um ihnen zu zeigen, wie Paulus besorgt ist um diese galatischen Gemeinden. Kapitel 3, Vers 1, lese ich die Verse 3, Vers 1 bis 5. Und jetzt versuchen Sie sich mal in die Adressaten zu versetzen. Da sind irgendwelche Menschen da, die haben Sie um den Finger gewickelt, die wollen Sie beschneiden lassen, und zwar um der Verfolgung zu entgehen. Es geht irgendwie um Menschengefälligkeit. Und der Paulus, wie geht er jetzt da vor? Er sagt, 3 Vers 1, O ihr unverständigen Galater, so wie ein Vater, ne? Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Oh, wichtiger Satz. Wahrheit ist ein Schlüsselwort im Galaterbrief. Hier kommt es wieder vor. Der Wahrheit, die Wahrheit nicht verstehen. Die Wahrheit nicht verstehen. Nee, da steht was anderes. Der Wahrheit nicht glauben oder gehorchen. Ja, es geht um Gehorsam. Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist, eben wie dieser gekreuzigte Christus, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes, und jetzt kommt dieser Schlüsselwort der Paulusforschung, durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch denn nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ich habe bei mir alle Fragezeichen angestrichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fragezeichen bei mir. Eine ganze Fragebatterie eines besorgten Glaubensvaters, der zittert um die galatischen Gemeinden, dass hier irgendwas passiert, was vom Zentralen wegführt. Er befürchtet gut angefangen, schlechtes Ende. Wir lesen noch aus Kapitel 4 einige Verse. Damals aber, und er spricht die Zeit an, als sie noch nicht zu diesem Gott umgekehrt waren, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Und jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, und er korrigiert sich gleich oder er präzisiert, ja vielmehr von Gott erkannt seid, haben wir wieder das Thema, Gott erkennt uns, damit wir ihn erkennen, ne? Weshalb wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Also es gibt ein wieder Zurückkehren zu etwas Altem, Schwachen, Armseligen. Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre, das waren diese jüdischen Feste. Und wahrscheinlich gab es noch einige Zusatzregeln. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich an euch gearbeitet habe. Also er fürchtet um diese Gemeinden. Er fleht, er fragt, er droht, er mahnt. Genau, das macht er. Das ist der Charakter des Briefes, weil er befürchtet, wie es in Kapitel 2 steht, muss ich gleich gucken, in welchem Vers das ist, dass etwas, was er aufgebaut hat, wieder niedergerissen wird. 2, Vers 18, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Er sagt, eigentlich hat Paulus jetzt etwas niedergerissen und jetzt bauen sie es wieder auf. Was ist das für eine mutigende Aktivität, wenn man sieht, ich bin wieder weg und die bauen das Alte wieder auf. Das ist wohl etwas vom Mutigsten, das man erleben kann. Ja, und was machen denn diese Lehrer, die Leute, die kommen? Wir lesen noch einige Verse, was sie tun. Diese Verben, die Aktivität, kann man das überschreiben. Also ich habe bis jetzt gehabt, das Problem adressiert, das Problem rekapituliert, der händeringende Paulus. Und jetzt kommt die Aktivität dieser Menschen. Ich lese einige Verse. 1, Vers 7. Nochmals. Diese Menschen, steht dort, sie verwirren und sie verdrehen das Evangelium. 1, Vers 7. Kapitel 2, Vers 4 steht, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, und das war schon früher der Fall mal, die sich hereingedrängt hatten, also nicht artig, sondern sie haben sich hereingedrängt, um unsere Freiheit auszukundschaften, damit sie uns unterjochen könnten. Er bezieht sich hier auf ein vergangenes Ereignis, aber er sagt das, weil es gegenwärtig wieder so ist. Da gibt es Menschen, die schleichen sich ein, sie nehmen sich zu Unrecht Raum, sie kundschaften mit böswilliger Absicht aus und sie bringen Leute in Knechtschaft. Darum geht es offenbar. Und Kapitel 5 noch, zwei Verse, 5 Vers 8. Da sagt er von diesen Menschen, dass sie überreden. Offenbar haben sie einen überzeugenden Auftritt gehabt und sie überreden. Und er sagt am Vers 10, wer euch aber verwirrt, nochmals dieses Wort, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Und er geht so weit, dass er sagt, Vers 12, oh, dass sie abgeschnitten würden, oh klar, krass, die euch verwirren. Also er wünscht ihnen nichts wirklich Gutes. So, jetzt habe ich Ihnen einige Verse vorgelesen. Warum habe ich das gemacht? Ich möchte Sie gerne möglichst nahe am biblischen Text etwas mitnehmen, wie ich mir einen Brief erarbeite. Weil es geht mir viel mehr, als jetzt einfach Ihnen ein paar Daten an den Kopf zu knallen. Es geht darum, ich werde morgen nochmals etwas ausführlicher dazu machen, zu zeigen, dass ein Brief immer ein Anliegen hat, das man möglichst versucht zu verstehen. Dass man wirklich mal ganz genau hingeht und mal schaut, was ist da die Problematik? Was geschieht da? Was ist das Problem, was der Schreiber adressiert? Das klingt vielleicht jetzt ganz logisch, aber wenn ich mich kenne, wenn ich am Morgen früh erschöpft den Galaterbrief aufschlage und meine Bibellese halte, ich mache ja übrigens immer einen ganz fixen Bibellesezeit im Tag am Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre. Der Moment von zu Hause, bis ich bei der Arbeit bin, lese ich die Bibel und dann habe ich ganz viele Varianten. Ich kann Umwege fahren, früher aussteigen, stehen bleiben, beten. Ich habe meine genau, also wehe, ich werde gestört in diesem. Manchmal schickt mir Gott auch Leute vorbei und da bin ich immer sehr genervt, weil es ist meine Zeit und ich habe meinen genauen Rhythmus und ich lese jeden Tag 4 bis 6 Kapitel, ich lese sie mehrmals, aber das Problem ist, wenn ich am Morgen das so lese und einfach den Galaterbrief aufschlage, geht es mir doch genau gleich. Ich lese den und sage, komm, gib mir was, Gott, komm, gib mir was schnell, ich brauche es nachher. Nee, aber das so, in dieser Gesinnung geht man manchmal am Wichtigen vorbei. Ich möchte immer wieder zurückkehren und den Brief ganz genau lesen, mal schauen, was ist hier das Anliegen? Um was geht es da Paulus? Und wen schreibt er an? Und diese Zwischenschritte sind sehr wichtig, um nachher auch gute Anwendungen machen zu können. Und ich gehe jetzt einmal durch dieses Blatt, das ich Ihnen verteilt habe, nochmals alles schön der Reihe nach. Ein antiker Brief, der beginnt nicht wie bei uns mit der Anrede, sondern mit was beginnt er? Was ist das erste Wort? Mit dem Absender. Das ist ein antiker Brief. Wir beschreiben am Schluss, herzlich grüß dich, Haniel. Das ist am Schluss. Hier kommt es am Anfang, der Absender. Und nun ist es immer spannend, wie sich Paulus vorstellt. Das ist schon spannend. Wie stellt er sich vor, wenn Sie den Vers 1 lesen? Er stellt sich mit apostolischer Autorität vor. Er sagt, ich bin Apostel, nicht vom Menschen, nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Es beeindruckt mich immer so, wie Paulus in einem kurzen Vers schon eigentlich ganz viele Dinge hineinpackt, schon ganz am Anfang beim Absender, da packt er gleich mal ein paar Dinge hinein. Er betont seine apostolische Autorität. Spannend, die Empfänger. Ich kann es nicht mehr ausführen, ich mache einige Schlaglichter. Die Empfänger, das ist sehr spannend. An wen schreibt denn Paulus diesen Brief? Er schreibt ihn an die Galater, an die galatischen Gemeinden. Und er spezifiziert es auch nicht genau, es steht hier nicht den Crispus oder wer genau dort war, sondern es steht er schreibt an die Gemeinden. Und das ist nun wieder ein ganz interessanter Aspekt. Er hätte ja auch an die Irrlehrer schreiben können und sagen, er schreibt nicht an die Irrlehrer, merken Sie es? Er schreibt an wen? An die Gemeinden. Ja, an wen denn genau? An alle. Ganz genau. Das ist ja spannend. Der Empfänger, der super Ausleger Mark Dever hat das mir so eigentlich aufgezeigt. Er sagt, Paulus traute den einzelnen Gemeindegliedern zu, dass sie die Verirrung in der zentralen Botschaft des Evangeliums erkennen. Das ist ja spannend. Er traut den Empfängern zu, den einzelnen Gemeindegliedern, dass sie diese zentrale Verirrung, er redet von Verdrehen und von Verwirren und Abbringen vom Wesentlichen, dass sie das selber erkennen. Und genauso ist es heute noch. Sehr schön. Die Empfänger, die Gemeinden, die Gemeindemitglieder. Etwas zur Datierung, ich habe es bereits erwähnt. Sehr wahrscheinlich ist es der erste Brief von Paulus, den er schrieb, der schriftliche Brief. Und die Ausleger vermuten, weil das Apostelkonzil nicht erwähnt wird, dass in Apostelgeschichte 15 von dem berichtet wird, dass die Problematik, die ja dann auch am Apostelkonzil noch näher diskutiert wurde und auch ein Entscheid getroffen wurde, der dann galt für die Gemeinden, weil das noch nicht erwähnt ist, denkt man, dass es kurz vorher sein musste. Er redet ja auch davon, dass er zweimal in Jerusalem war, unter anderem 17 Jahre nach seiner Bekehrung. Das haben wir auch noch als Datierungshilfe. Also sind wir irgendwo 47, 48 direkt vor dem Apostelkonzil. Und wir können davon ausgehen, wenn wir Apostelgeschichte 13 und 14 lesen, hat er ja die erste Missionsreise gemacht. Schwester Friederike hat die Karte hergebracht, wunderbar. Er ist darauf gegangen, darüber und nachher wieder zurück. Und man kann davon ausgehen, dass er wieder auf seiner Missionsbasis in Antiochia war und dass ihm schlechte Nachrichten zugekommen sind und er dann diesen Brief geschrieben hat. Ja, Maxi? Sehr gut gefragt. Also es geht um die christlichen Gemeinden in Südgalatien. Also es geht wirklich um die Gemeinden, die dort entstanden sind. Also nicht, dass er jetzt an die Synagogen geschrieben hätte oder so. Er ging zwar zuerst jeweils in die Synagogen und verkündigte zuerst dort den Juden das Evangelium. Oft wurde er dann rausgejagt, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und dann ging er auch sonst noch, manchmal lehrte er in Privathäusern wie in Ephesus und so. Aber hier richtet er sich schon an diese Gemeinden, die dann entstanden sind. Danke für die Nachfrage. Um was geht es? Ich habe es bereits zu zeigen begonnen aus dem Brief selber. Paulus benutzt die schärfsten Worte, die er überhaupt in allen 13 Briefen benutzt. Die schärfsten Worte. An was merke ich das? Es gibt hier noch eine Einführung, die überspringe ich jetzt mal. Aber normalerweise wäre nach dem einführenden Abschnitt nach Vers 5, wenn man alle Briefe liest, das kommt normalerweise in den anderen 12 Briefen nach dem einführenden Abschnitt, das kommt immer zuerst. Lobpreis, genau. Und was macht er in diesem Lobpreis? Er dankt, genau. Er dankt für die Gemeinde und erhebt alles hervor, was er Gutes an der Gemeinde wahrnehmen konnte. Das ist übrigens ein wunderschönes Zeugnis von Paulus. Er konnte wirklich die Dinge, die der Geist Gottes in diesen Gemeinden wirkte, immer wunderschön hervorkommen lassen. Und er hat ja auch ein Anliegen dafür, wenn man die anderen Briefe, mal die Briefanfänge vergleicht, er dankt da. Und selbst die Korinther, wo er ab Chaos pur war, wir kommen am Mittwoch darauf, da hat er Grund zum Danken, weil er sagt, ihr seid fett versorgt. Das ist so meine Zusammenfassung der Korinther. Ihr seid fett versorgt, aber was macht er hier? Dankt er hier für die Gemeinden? Was macht er hier? Kein Dank. Er geht direkt zum Problem. Das brennt ihn unter den Nägeln. Hier kann er nicht mehr danken, das ist der einzige Brief, sondern er geht direkt zur Adressierung des Problems. Das brennt ihn dermaßen. Und ich glaube, um einen kurzen Bogen zu schlagen, es gibt kein Thema, was Paulus mehr in die Sätze bringen konnte als den Inhalt des Evangeliums. Und schauen Sie, wir können heute manche Prioritäten setzen, aber ich glaube, unsere grundsätzliche Priorität ist darum zu ringen, worin das Evangelium besteht. Und einer der berühmtesten Neutestamentler dieser Zeit, weltweit unterwegs, D.A. Carson, hat dieses Buch mitgeschrieben. D.A. Carson sagt in einem Vorwort eines Buches, die Frage, die er heute in den theologischen Seminaren weltweit, auf allen Kontinenten am meisten bespricht und die am meisten Zündstoff hat, was denken Sie, ist es? Es ist die Frage, was ist das Evangelium? Und glauben Sie nicht, dass es hier im deutschen Sprachraum anders wäre. Wie schnell lassen wir uns den Blick verstellen von der Botschaft des Evangeliums? Und darum glaube ich auch, und ich sage ja ein deutliches Wort, dass es gefährlich ist, diese neue Paulus-Perspektive, weil sie uns eben auch ein Stück weit wegbringt mit einer Schwerpunktverlagerung, die in sich ja nicht alles falsch ist, aber vom Zentralen wegblendet. Paulus ist also sehr scharf. 4 Vers 13 sagt er noch, ihr wisst, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Er hebt den Gegensatz empor, er sagt, ich bin ja als Schwacher zu euch gekommen. Wir werden das im 2. Korintherbrief noch genauer angucken, was er damit meint. Er war wahrscheinlich körperlich schwach, er war vom Auftritt her nicht überragend. Und jetzt aber sehr stark in seinem Brief, dieser Gegensatz, er kommt jetzt mit allem, er sagt mir, auf Schweizerdeutsch sagen wir, mit vollem Geschütz. Also er fährt mit hartem Geschütz auf jetzt. Er betont seine apostolische Autorität, er adressiert das Problem gleich am Anfang und er zieht es dann durch. Ja, wie zieht das durch? Wie wird dieses Anliegen entfaltet? Er kommt also ohne Umschweife auf die Problematik und macht dann eigentlich im ganzen Brief 3 Begründungsschlaufen, und das ist jetzt sehr wichtig, um das auch den Brief dann besser lesen zu können. Die erste Begründungsschlaufe, da haben wir schon einen Teil davon gelesen. Die geht von 1 Vers 11 bis Kapitel 2 Vers 14. Das habe ich gar nicht hingeschrieben. 1 Vers 11 bis 2 Vers 14. Die erste Begründung oder die erste Entgegnung auf diese Problematik des verdrehten Evangeliums geschieht jetzt biografisch, das heißt aus der Lebensgeschichte von Paulus hergeleitet. Paulus ist also nicht einfach da, um irgendwo nur seine Geschichte zu erzählen, weil er so dringend hatte, diese loszuwerden, sondern er verfolgt die Absicht, ja welche Absicht, wir lesen es ganz deutlich in 1 Vers 11 bis 12, da wird es gesagt, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Sie sehen, er wiederholt das, was er in Vers 1 schon sagt, er ist Apostel, er hat seine Beauftragung direkt von Jesus und jetzt sagt er, ich habe auch das Evangelium direkt von Jesus erhalten, in einer Offenbarung, also in einer direkten Ansprache von Jesus. Und was er jetzt begründet, ist ganz wichtig, weil er sagt, ich war nicht in Jerusalem und bin auch nicht bei Petrus und Jakobus in die Bibelschule gegangen und habe alles genau von ihnen aufgeschrieben, was sie gesagt haben über dieses Evangelium. Ich bin nicht nach Jerusalem gegangen, sondern ich habe das direkt von Jesus bekommen, dieses Evangelium. Darum sagt er, auch wenn ich nochmals kommen würde und euch was anderes erzählte, ich wäre verflucht, weil ich habe diese Offenbarung von Jesus erhalten. Und er zeigt dann auf, biografisch, ja, ich war dann übrigens nach meiner Bekehrung, so sagt er, wo er überall war, er war dann in Damaskus, er war in der Arabien und er war dann in Jerusalem. Und er sagt dann, er sah auch die wichtigen Führer dort, den Petrus und den Jakobus, das waren die beiden Führungsfiguren, die auch in Apostelgeschichte 15 den Lead hatten, die Hauptplädoyers führten am Apostelkonzil, das waren die zwei wichtigsten Jerusalemer Führer und sagt, ich ging erst nach 3 Jahren, nachdem ich dieses Evangelium empfangen hatte, ging ich dann nach Jerusalem zu diesen Führern. Und was war die Reaktion? Keine Ablehnung. Sie haben nicht gesagt, Paulus, du verkündigst da irgendwas ganz Kreuzfalsches, sondern sie haben über dem Wandel von Paulus an seinem eigenen Leben, Vers 23 ist wunderbar, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt, jetzt kommt das Schlüsselwort wieder, als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Sie sehen, der verkündigt genau dieses Evangelium und er hat sich grundsätzlich gekehrt. Wunderbar, und sie priesen Gott um meinetwillen. Er kommt dann nochmals mit einer Begründung. Er sagt, 14 Jahre später ist er nochmals nach Jerusalem gegangen Und da, das sind hochspannende Verse, Vers 1 bis 14, die sind unglaublich instruktiv, 2 Vers 1 bis 14, da sagt er, er ist nochmals nach Jerusalem gegangen, er hat seinen Mitarbeiter Titus dabei und da ging es genau um diese Problematik, die jetzt mit denen die Galater konfrontiert waren. Also ihr müsst euch vorstellen, ich ging ins religiöse Zentrum, von dort ist der christliche Glaube ausgegangen nach Jerusalem, ich nahm einen Mitarbeiter mit, welcher das Evangelium verkündigt. Und nicht einmal diesen Titus haben sie gezwungen, in Jerusalem sich beschneiden zu lassen. Sie wissen, dass Paulus zum Beispiel Timotheus beschneiden ließ später, um keinen Anstoß zu erregen. Also er hat sich das schon genau überlegt mit dieser Beschneidung. Hier war aber ein anderes Gewicht. Die Männer, die in dieser Gemeinde aufgetreten sind, die haben ein Judentum verkündigt, was Paulus sagt, die sie zurückführt zum Alten, zurückführt zu dieser Werkgerechtigkeit, zurückführt durch diese äußeren Riten, wovon die Beschneidung die wichtigste war. Und jetzt sagt er, jetzt müsst ihr mal hören, was mir passiert ist. Ich nahm den Mitarbeiter mit, er musste sich nicht mal beschneiden lassen, obwohl er Grieche ist, 2 Vers 3. Es gab aber einige, die offenbar ziemlich Druck gemacht haben in diese Richtung. Und wenn wir Apostelgeschichte 15 lesen, dann lesen wir von Pharisäern, die zum Glauben gekommen sind, das müssen wir schnell aufschlagen, es hilft sehr, den Galaterbrief besser zu verstehen. Apostelgeschichte 15 lesen wir, Vers 2, da gingen sie nach Jerusalem, nachdem er den Galaterbrief geschrieben hat wahrscheinlich, da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten. Da kam eben die Frage der Beschneidung der Heidenchristen, die große Streitfrage auf. Und dann lesen wir im Vers 5, aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, also aus der gleichen Schule wie Paulus selbst, standen auf und sprach, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Hier haben sie es. Genau das Thema kam eben auf. Offenbar waren da Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren und Druck machten, dass diese Heidenchristen sich beschneiden ließen und das Gesetz Moses hielten. Das war die Problematik. Und offenbar war das auch die Problematik hier im Galaterbrief. Und Paulus sagte schon beim letzten Jerusalem-Besuch, gab es Stress. Da kam es nämlich einige falsche Brüder, die da richtig Druck machen wollten. Und ich kürze es jetzt ab. Er sagte, es gab einen ganz verrückten Moment, nämlich als mein lieber Bruder Petrus nach Antioche gekommen ist. Das ist diese Verse, die liebe ich. 2 Vers 11 bis 14, da kommt doch der Bruder Petrus, der große Führer der Jerusalemer Gemeinde, nach Antiochia, in diese Missionsgemeinde, wo Paulus ja her, also wahrscheinlich von woher auch den Brief schrieb. Und was steht von Petrus? Dieser Petrus ist einfach unglaublich. Was machte er? Er hat zuerst mit den Heiden verkehrt, aber nachher geschah etwas und Paulus beschreibt das ganz genau. Als sie aber kamen, etliche von den Brüdern, von Jakobus von Jerusalem, da aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte ab. Warum? Was steht hier? Weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Um was geht es Paulus die ganze Zeit? 1 Vers 10, Menschengefälligkeit. Andere fürchten, das kommt immer wieder vor, diese Menschenfurcht. Manchmal denke ich, das Verrückte ist ja, man kann sich lange über Lehrfragen streiten und es gibt Sachauseinandersetzungen, aber ich habe viele Konflikte im Unternehmen, die ich begleite und manchmal crasht es dann ganz, manchmal kann ich es durch Gottes Gnade herausführen. Aber was ich merke, oftmals stehen doch nicht die Sachfragen im Vordergrund, sondern was? Menschenfurcht. Aha, jetzt sind wir plötzlich im 21. Jahrhundert angekommen. Im Zeitalter der Political Correctness, im Zeitalter, wo sich jeder in Acht nehmen muss, was schreibe ich da, was sage ich da, was publiziere ich da, wie äußere ich mich, habe ich es richtig gesagt? Oho, Galaterbrief ist sehr, sehr aktuell. Paulus sagt, mein lieber Bruder Petrus, den hat's auch erwischt. Der hat sich auch gefürchtet wie diese Lehrer und auch die übrigen Juden. Jetzt merken Sie, was ist passiert? Der Führer hat's gemacht und wer macht's ihm nach? Die mit ihm gekommen sind. Als aber auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Da merkt er plötzlich, da fängt Petrus an, der ist plötzlich nicht mehr im Separé, der geht ins Chambre Separé und plötzlich gehen die anderen auch mit und plötzlich sagt er, huch, mein Platz nebenan ist auch leer, der Barnabas ist auch drüben. Dann sagt er, jetzt ist irgendwie das nicht mehr gut. Das ist meine Heimatgemeinde und hier geht es jetzt ums Evangelium. Und jetzt merke ich, die machen Stress, ne? Die haben meine Mitarbeiter, Petrus auch. Und was macht jetzt Paulus? Sagt er, ich glaube, lassen wir es einfach mal gut sein, ne? Nein, nein, lesen wir Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, Satz, den wir uns dick anstreichen können, richtig wandeln nach der Wahrheit des Evangeliums, das ist der Kern. Es geht um das Leben gemäß der Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium beeinflusst jeden Schritt unseres Lebens. Das ist nicht einfach eine einmalige, Timothy Keller sagt so genial, eine Schwellenerfahrung. Das Evangelium ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z. Und jetzt sind wir vielleicht beim Buchstaben K angekommen. Und der Petrus fiel. Und er wandelte nicht mehr nach der Wahrheit des Evangeliums. Und jetzt brauchte es Bruder Paulus, der sagt, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus im Kämmerlein, öffentlich, vor allen. Er hat es öffentlich gemacht, er wird öffentlich zurechtgewiesen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Genau um das ging es ja. Dass diese Lehrer, die Galater zwingen wollten, jüdisch zu lehren, sagte, das Evangelium von Jesus Christus ist gut, aber ihr müsst noch das und das. Darum war das Problematik. Und er sagte, selbst der respektierteste Lehrer aus Jerusalem, den habe ich nicht einfach hüpfen lassen. Sondern da habe ich gesagt, Petrus, komm mal aus deinem Chambre Separé heraus. Und jetzt stellt euch bitte mal alle hin. Könnt ihr euch den Augenblick vorstellen, wo Paulus Petrus öffentlich zurechtweist? Boah, da wäre ich gern dabei gewesen. Da werde ich im Himmel mal noch nachfragen, wie denn das für Paulus und für Petrus gewesen ist. Also ihr merkt, warum er das macht. Dann beginnt so ein Brief zu leben. Nach dieser biografischen Begründung kommt eine inhaltliche Begründung und die geht ab Kapitel 2, Vers 15 bis und mit, ja, es ist etwas unterschiedlich, sicherlich bis und mit Kapitel 4. Also 2, Mitte bis Ende von Kapitel 4. Nach einer biografischen, lebensgeschichtlichen Begründung mit zwei ganz besonderen Foki, nämlich auf seinem ersten und zweiten Jerusalem-Besuch, dem Approval, der Zustimmung der Jerusalemer Führer, der Judenchristen und auch der entscheidenden Situation in Antiochia, als Paulus Petrus zurückgewiesen hat und zurückgepfiffen hat und ihn der Menschenfurcht überführte, kommt nun eine inhaltliche Begründung für die Problematik und die geht von 2 Vers 15 bis Kapitel 4 am Schluss. Und eigentlich kann man sagen, es gibt, jetzt müsste man sehr tief einsteigen, dazu habe ich heute die Zeit nicht. Es gibt eigentlich zwei Begründungen. Das eine ist die systematisch-theologische Begründung, die zusammengefasst wird in Kapitel 2, Vers 16. Den Vers lesen wir. Das ist gerade am Anfang dieses gesamten Abschnitts. Und das ist übrigens 2 Vers 16 auch eine Hauptstreitstelle der neuen Paulus-Perspektive. Das 2 Vers 16 ist wahrscheinlich einer der Top 3 Verse. Paulus beginnt seine inhaltliche Verteidigung des wahren Evangeliums, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Und jetzt merken Sie, jetzt geht es ans Eingemachte. Paulus hat am Anfang gesagt, es gibt ein anderes Evangelium und jetzt geht er auf diesen Kern dieses Evangeliums ein. Also hier sind wir am Nerv, am Zentrum. Hier sind wir wirklich am am Mittelpunkt der ganzen Kräfte angelangt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Darum geht es. Das ist der Kerngedanke. Also es geht um die Rechtfertigung des Sünders durch Glauben und nicht durch Werke des Gesetzes. Die Galater, die Lehrer hätten nicht gesagt, dass Jesus nicht bräuchte, sondern sie sagten, es braucht Jesus und das Einhalten des Gesetzes. Das war ja das Problem. Und Paulus legt nun dar, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt könnte ich gleich die ganze Woche weiter über diesen Vers und über die Rechtfertigung lehren, aber das ist nicht mein Ziel heute, sondern ich möchte Sie gerne einfach in diesen Brief einführen. Er führt dann das systematisch theologisch aus. Er unterbricht sich übrigens, was Paulus regelmäßig macht. Ich habe Ihnen diese Verse vorgelesen, 3 Vers 1 bis 5. Er unterbricht sich zwischendurch und sagt immer wieder, hey, Moment. Es geht mir nicht nur irgend um eine theologische Begründung, es geht mir um euch, ihr Galater. Er schüttelt sie im Geist und sagt, hey, habt ihr nicht verstanden, um was es hier geht? Es geht hier um Leben und Tod. Ihr habt gut angefangen und wollt ihr eigentlich schlecht aufhören. 3 Vers 1 bis 5. Also die Lehre ist ganz eng verbunden mit dem Anliegen der Beziehung. Merken Sie das? Lehre und Beziehung gehören zusammen. Ich bin nicht hier, um Ihnen Bibelverse um den Kopf zu werfen, sondern Ihnen das Evangelium zu erklären. Und das hat mit Beziehung zu tun. Der Paulus, der schüttelt die Galater und das macht er immer wieder in seinen Briefen. Er unterbricht sich plötzlich und macht irgendeinen Lobpreis oder er schüttelt die Galater und sagt, hey Mann, merkt ihr nicht, es geht um euch, es geht um euer Leben, es geht um den Heiligen Geist, der sein Werk weiterführen möchte. Es geht um die Wurst oder um die Figgi-Wurst. So, also das macht er dann im zweiten Teil. Und er braucht noch etwas Zweites, das kommt dann ab Kapitel 3, Vers 6 zum Tragen. Er greift auf das Alte Testament zurück. Das werden wir noch viel ausführlicher im Römerbrief morgen anschauen. Aber er macht einen Mehrfachbezug zum Alten Testament. Er macht 1, 2, 3, 4, 5 Zitate im Zusammenhang mit Abraham. Er leitet das aus dem ersten Buch Mose, aber natürlich auch aus dem Gesetz, und es hat auch eine Prophetenstelle drin, aus dem Alten Testament her, diese Rechtfertigung aus Glauben, am Beispiel von Abraham. Und es ist schon spannend. Ich werde das bei Paulus nochmals sagen im Römerbrief. Wenn Sie mal das dritte Kapitel des Galaterbriefes lesen und wie sorgfältig Paulus Details des Alten Testaments in seine theologische Begründung einflechtet, dann kann ich Ihnen eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Ich habe einen Aufsatz darüber veröffentlicht, wie Paulus das Alte Testament las. Paulus hat das Alte Testament nicht nur ganz genau gelesen, er hat es auch in seiner vollen Kraft anerkannt. Wie viele treffe ich, die sagen, Altes Testament, ja gut, ich lese aus Christus Neues Testament. Ja gut, aber wenn du das Neue Testament liest, dann stolperst, fällst du ständig über das Alte Testament, weil alles zusammenhängt. Ich habe einen ganzen, auf meinem Kindle, meinem Lesegerät, einen 1500-seitigen Kommentar über die Verwendung des Alten im Neuen Testament. Wunderbarer Kommentar, der die Zusammenhänge auch aufzeigt. Und ich lese sehr gerne diesen Kommentar zu den einzelnen Stellen im Neuen Testament. Und die Anspielungen, nicht nur die direkten Zitate, sind also verblüffend. Und es geht so weit, ich mache Ihnen ein Beispiel aus dem dritten Kapitel, Vers 16, dass Paulus sogar grammatische Details ernst nimmt. Er sagt, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Und jetzt macht er eine linguistische Erklärung. Haben Sie das schon gemerkt? Es heißt nicht und den Samen, Mehrzahl, sondern von einem und deinem Samen, und jetzt macht er die Anwendung, inspirierte, dieser ist Christus. Er nimmt also ein Detail aus dem ersten Buch Mose und sagt sogar, die Einzahlform hat eine theologische Konsequenz und Implikation. Da komme mir einer und sage die ganze Zeit, ja, das mit dem Alten Testament, ja, das war irgendwelche Mythos und das kann man nicht mehr so genau sagen. Hey, Galater 3,16 oder auch Römer 4, da nimmt es aber ganz genau, nicht nur mit dem linguistischen Detail, sondern auch mit der Zeit. In Römer 4 argumentiert er zum Beispiel, wann wurde Abraham beschnitten? Wann war das genau? Und nach oder vor? Das war ihm sehr, sehr wohl wichtig. Oder auch wenn Sie 3, Vers 17 nehmen, dann vergleicht er Abraham und nachher die spätere Einführung des Gesetzes, 430 Jahre später. Ja, was waren denn das? 430 mythische Jahre oder wirkliche Jahre? Das waren wirkliche Jahre. Hey, wir reden hier von Geschichte in Zeit und Raum. Das muss einfach wieder mal klar gesagt sein. Sonst nehmen wir dieses Wort Gottes nicht ernst. Paulus hat zentrale theologische Argumentationen mit solchen Details versehen. Und wer sind wir, dass wir kommen und alles dekonstruieren? Ja, wir kommen heute mit unserem Leseransatz postmodern und sagen, es spielt gar keine Rolle, ob es in Zeit und Raum geschehen ist. Hauptsache, mir tut es im Moment gut. Aber mit diesem kommen wir nicht weit. Übrigens, in der Forschung hat es bereits auch wieder gekehrt. Der neue Realismus hat schon lange den Postmodernismus abgelöst. Nur bei den Frommen kommt jetzt das Postmodernismus so richtig in Fahrt. Na, also Paulus benutzt grammatische Argumentation für zentrale theologische Fragen. Zweiter Teil, also die theologische Beweisführung. Zuerst mit einer systematischen Aufzeigen, dass es um die Rechtfertigung, um den Glauben ging und nachher mit einer alttestamentlichen Beweisführung entlang von Abraham, dem Gesetz und dann noch einen ganz speziellen Abschnitt, den lese ich immer mit Respekt, in Kapitel 4, das ist schon sehr, sehr spannend, ich weiß nicht, ob Sie das mal gelesen haben, ab Vers 21, da vergleicht er die Nebenfrau oder die erste Frau von Abraham mit der zweiten Frau, die Hagar und die Sarah, und sagt, das erste ist der Sinai, er vergleicht sie mit zwei Bergen, genau. Hagar ist der Sinai, Vers 25, und die Sarah ist Jerusalem. Na, das muss man sich zuerst mal zergehen lassen. Dieser Abschnitt beschäftigt die Exegeten seit Jahrhunderten. Es steht nämlich noch ein ganz interessantes Wort in Vers 24, das nur für diejenigen, die sich gerne auch mit Griechisch auseinandersetzen. Das alles, steht bei mir übersetzt, hat einen bildlichen Sinn. Und das Wort, was hier verwendet wird, ist Allegorese oder Allegoreo. Das ist das einzige Mal, wo es im Neuen Testament kommt, dass der Paulus verwendet zwei Berge und zwei historische Figuren, die er mit ihnen gleichsetzt, als Allegorie, das heißt als direkte Vorschattung, nicht nur als Typus, sondern als direkte Vorschattung für eine heißgeschichtliche Tatsache. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sage mal, das ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass er es macht. Also ich bin nicht so sehr auf der allegorischen Seite. Das heißt, ich bin nicht so beim mystischen Lesen der Bibel. Wir müssen da schon aufpassen, dass wir nicht aus der Ausnahme die Regel machen. Ich bin, wie Sie jetzt gemerkt haben, sehr für das literale Lesen, also das nahe am Bibeltext bleiben, das Gesamte in den Blick nehmen, die Sinneinheiten genau studieren, das Anliegen studieren. Paulus macht zwischendurch schon mal sowas auch in seiner Beweisführung. Und jetzt kommt dann noch der dritte Teil, ab Kapitel 5, Vers 1, Kapitel 5 und 6. Und das ist ja schon spannend, ne, wie er das macht. Er hat drei Stränge, zuerst biografisch, inhaltlich, wobei er auch den inhaltlichen Teil aufteilt in einen systematischen und in einen, würde ich sagen, biblisch-theologischen Teil, wo er aus dem Alten Testament das herleitet, von Abraham, Gesetz und dann mit dieser Allegorie noch. Und jetzt kommt der dritte Teil. Wir würden sagen, das ist die Praxis. Na gut, es kommt nämlich noch der pneumatologische Teil, sagen denn die Theologen. Es geht darum, eigentlich, was hat es das für Konsequenzen im Leben der Galater? Paulus beginnt ja mit der Adressierung des Problems und sagt, hier, Galater, ich kann euch nicht loben, ich muss gleich aufs Problem kommen. Hier geht es um das Wesentliche, hier geht es um die Verdrehung des Evangeliums. Er zeigt dann auf, dass er das Evangelium ursprünglich von Jesus selbst empfangen hat, dass es bestätigt wurde durch die Apostel, dass er auch Petrus zurechtgewiesen hat, der zurückfallen wollte. Er weiß es systematisch theologisch nach aus dem Alten Testament und über die zentrale Aussage der Rechtfertigung aus Glauben. Und jetzt kommt er noch und sagt, es gibt noch eine dritte Begründung. Und die ist genauso wichtig. Der Glaube verändert auch die Beziehungen. Das ist die dritte Aussage von Paulus. Der Glaube verändert auch die Beziehungen. Und zwar zeigt er drei Aspekte der Beziehungen auf in diesen Kapiteln. Der Glaube verändert die Beziehung gegenüber Gott. Der Glaube verändert die Beziehung gegenüber denen, die uns lehren. Und der Glaube verändert auch die Beziehung gegenüber den Mitgeschwistern. Ich glaube, das ist so die Struktur dieses letzten Teils. Hochinteressant. Also gegenüber Gott, ich habe sie auf dem Blatt auch, gegenüber den Lehrern und gegenüber den Mitgeschwistern. Das ist der dritte Teil. Der Glaube, diese Rechtfertigung aus Glauben führt zu veränderten Beziehungen. Das ist die Aussage von Paulus. Und er beginnt ganz interessant, das möchte ich doch noch erwähnt haben, mit diesem Ausdruck der Freiheit in 5 Vers 1. Nun gibt es einige Signalworte, die uns in der säkularen oder nachsäkularen Zeit sehr, sehr schnell ins Auge springen. Und einer dieser Signalworte ist Freiheit. Unsere Zeit, unsere nachsäkulare Zeit, versteht Freiheit ganz anders als Paulus. Also wir müssen hier eine ganz, ganz wichtige Klärung vornehmen. Ich kann jetzt keine lange Exposition machen zu diesem Begriff. Lassen Sie es mich an meinem Beispiel, an meinem eigenen erklären. Haniel, geboren 1975, durch Gottes Gnade, das bedeutet schon mein Name, Gott ist dem Männlichen gnädig, in diese Familie, zu dieser Zeit, in dieses Land gestellt. Das habe ich mir alles nicht ausgewählt, von ihm so bestimmt. Er hat mich gesucht, er hat sich mir nachgeschickt, er hat mich zu sich geführt durch seine erstaunliche Gnade. Ich staune immer mehr darüber, je älter ich werde, dass es überhaupt so ist. Kein Grund in mir. Dieser Haniel hat genau zwei Möglichkeiten. Entweder ist er versklavt an die Sünde. Und versklavt an die Sünde muss ich noch etwas moderner ausdrücken. Im 21. Jahrhundert. Er ist entweder versklavt an einen Ersatz von Gott, oder er ist ein Sklave von Jesus. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wahre Freiheit bedeutet, Sklave von Jesus zu sein. Wenn die Leute heute sagen, in der nachsäkularen Zeit, Freiheit bedeutet, dass ich machen kann, was ich will, dann heißt das übersetzt in der paulinischen Sprache, was heute die Menschen als Freiheit definieren, ist in Wirklichkeit die Versklavung an sich selbst. Verstehen Sie den Unterschied? Die Menschen rundherum in unserem Land, die sehnen sich nach Freiheit, nach wahrer Freiheit. Aber sie sind versklavt an sich selbst, an die eigenen Begierden. Das ist das Problem. Und es gibt nur eine Möglichkeit dazu. Und die sagt Paulus, wenn er von Freiheit spricht. Jesus hat uns befreit zur Freiheit und vor allem Römer 6 ist es, die es so eindrücklich zeigt, wir können jetzt unsere Glieder im Gehorsam gegenüber Christus zur Verfügung zu stellen. Das ist Freiheit. Das Gebundensein an Christus ist wahre Freiheit. Und das ist eine sehr wichtige Botschaft im 21. Jahrhundert, weil wir ein völlig falsches Verständnis von Freiheit haben. Ich möchte Ihnen noch gerne einen Vers vorlesen, der mir immer wieder so durchs Herz geht in diesem Zusammenhang aus Römer 6. Römer 6, Vers 17. Da sagt Paulus, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen. Nun aber, und jetzt kommt der Ausdruck, den ich dick violett ist für mich für erneuertes Leben, angestrichen habe, von Herzen gehorsam geworden seid. Das ist die Änderung des Heiligen Geistes. Das ist die Freiheit. Freiheit heißt, von Herzen Christus gehorsam werden. Das ist Freiheit. Und danach sehnen sich auch die Menschen. Und wie schade, wenn wir sie zurückführen ins alte Gefilde, wie auch Paulus sagt. Dass zu diesem Freiheitsbegriff, der gerade in 5 Vers 1 vorkommt, sehr oft falsch aufgelegt wird. Auch Vers 13, ihr seid zur Freiheit berufen. Wahrheit und Freiheit sind zwei Begriffe im Galaterbrief, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Wir haben schon gesehen, dass wir der Wahrheit gegenüber gehorsam werden. Auch das ist, ich sage noch etwas zum Begriff der Wahrheit. Das ist ja auch der zweite Begriff, der so wahnsinnig entstellt ist. Was bedeutet Wahrheit? Nun sagen viele Theologen, Wahrheit ist personal und das stimmt. Jesus sagt von ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, genau. Und er sagt genau im gleichen Evangelium, 3 Kapitel später, dein Wort ist Wahrheit. Er setzt da gleich, sein Wort ist Wahrheit. Er ist Wahrheit, sein Wort ist Wahrheit und Wahrheit ist nicht soziale Konstruktion. Das ist ja unser großes Problem ist epistemologischer Natur, das heißt, es geht um die Frage der Wahrheit. Ich bin tief überzeugt, dass meine Freunde, meine Altersgenossen, dass das der größte Fehler ist, die Blindheit, dass sie nicht verstehen, dass Wahrheit nicht sozial konstruiert ist. Das ist nur ihr Vorwand, um machen zu können, was sie wollen und sich dem Gesetz nicht zu unterstellen. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 7, ein nicht wiedergeborener Mensch kann das auch gar nicht, Römer 8, Vers 7. Er kann sich dem Gesetz Gottes gar nicht unterstellen. Er muss es verdrehen. Und darum ist das Wichtige, dass wir der Wahrheit gehorsam werden, wie es im Galaterbrief steht. Das ist keine Frage des Wissens. Das ist eine ethische Frage. Es ist eine Frage des Wollens und des Gehorsams. Ganz wichtig. Im aufgeklärten Europa wird uns immer gesagt, Wahrheit ist eine Frage des Wissens. Blödsinn. Wahrheit ist eine Frage des Wollens. Wir werden noch im Römerbrief darauf kommen. Eine wichtige Korrektur dieses zweiten Begriffes im Galaterbrief. Wir werden der Wahrheit gehorsam. Und wenn ich noch Johannes dazu nehmen darf, ich muss das unbedingt noch anfügen. Wer die Wahrheit liebt, genau, der liebt mich. Und wer die, sie sagt Sabine, wer die Wahrheit liebt und Jesus liebt, der hält seine Gebote. Oh, das 21. Jahrhundert, das ist der Widerspruch in sich selbst. Liebe bedeutet doch die Freiheit von den Geboten. Blödsinn, Johannes sagt das 10 oder 14 Mal. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Die Liebe besteht ja gerade in der Gesetzestreue. Wir sind zum Gehorsam befreit, Römer 6. Das ist paulinische Lehre und johannäische Lehre. Und ganz wichtig zu korrigieren, oh, wie viele Predigten höre ich, mit die eigentlich diesen säkularen, das dann fürchterliches Gemisch machen. Das war jetzt ein kleiner Ausflug, das hat mich gerade gedrängt noch zu sagen, wir sind kurz vor 12 Uhr. Ich sage noch einige Dinge, ich glaube, ich habe schon einiges gesagt. Der letzte Teil ist also hochspannend, man könnte auch noch vieles sagen zum Kampf des Geistes gegen das Fleisch, Kapitel 5, oh, es gäbe noch so viele Themen. Oder auch Kapitel 6 zum Beispiel, den Anfang, wo wir, ich lese diesen Vers noch, wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, das gibt's doch wirklich. Es gibt Menschen, die werden von einer Übertretung übereilt. Und was machen wir heute? Sagen, okay, ich habe nichts gesehen, ist alles gut. Wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt werde, ist alles gut, nur nicht hinsehen. Es interessiert mich ja nicht, was da an... Nee. Paulus sagt das ganz anderes. Er sagt, so helft ihr ihn, die ihr geistlich seid, einem solchen, im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wir, uns mangelt diese Zurechtweisung im nachsäkulären Zeitalter. Jeder macht, was er will, Freiheit und hat das Gefühl, Wahrheit sei das, was er gerade konstruiert, was ihm passt. Da braucht es auch keine Zurechtweisung. braucht es nicht. Das wollen die Menschen nicht. Es wäre eher Heil. Im Geist der Sanftmut zurechtgewiesen zu werden. Ich kann mich an diese Stellen heute noch erinnern, wo ich im Geist der Sanftmut zurechtgewiesen wurde. Das waren die wohligsten Stellen meines ganzen Lebens. Ich muss Ihnen eine kleine Begebenheit erzählen. Gemeindeleitungssitzung. Ich war angetrabt, um zu beichten. Ich war zu den Ältesten gesagt, ich möchte gerne zu euch kommen und beichten. Gehe rauf, etwas mit klopfendem Herzen. Ne? Gemeindeleitung, vortreten, 7 Männer. Da kommt der Vorherige, der sein Anliegen, ich weiß nicht, was er gehabt hat, runter und sagt, gehst du beichten? Und ich sagte, woher weiß er das? Ich sagte, ja, ich gehe beichten. Er ist völlig entsetzt. Irgendwie, er hat einen Spaß machen wollen. Und ich kam hoch und er fragte mich, ja, wie gehst du beichten? Und ich war wirklich nach oben, ich ging beichten. Ich kann euch einfach sagen, im Geist der Sanftmut zurechtgewiesen zu werden, ist Heil. Das ist heilsam. Ich erinnere mich gerne an diesen Abend. Ja, aber es gäbe noch so vieles aus diesem, zum Beispiel auch das Säen-Ernte-Prinzip. Was der Mensch sät, wird er ernten. Ihr sät hier, er nordet euch wieder ein in diesen Tagen. Wie wichtig, auf das Evangelium wieder eingenordet zu werden. Was der Mensch sät, wird er ernten. Galater 6, Vers 8. Gott lässt sich nicht spotten. Genau, ich hoffe, dass Sie so langsam ein Gefühl gekriegt haben für diesen Galaterbrief. Ein Galaterbrief, der unheimlich aus dem Herzen von Paulus kommt, mit einer Entschiedenheit, wie sie nur einmal daherkommt in allen 13 Briefen. Es geht auch um den Kern, es geht um die Wahrheit des Evangeliums. Es geht darum, um nochmals 2 Vers 14 zu nehmen, nach dieser Wahrheit des Evangeliums zu leben, zu wandeln. Wandel bedeutet immer Schritt für Schritt, Tag für Tag vor Gott zu leben. Darum geht es in diesem Brief. Und ich glaube, die zentrale Frage, wie ich es schon gesagt habe, ist heute aktueller denn je zur Klärung. Und es ist immer wieder nötig, dass wir darauf zurückkommen, auf die Frage, was denn ist denn genau das Evangelium? Ich komme nochmals zu Paulus in 2 Vers 16. Der Mensch wird nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und selbst dieser Glaube ist ein Geschenk von ihm, wie wir morgen im Römerbrief noch ausführlicher sehen werden. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss und Sie dann in den Mittag entlassen. Vater, danke vielmals für dein Wort. So wie der Pilger in der Pilgerreise eigentlich 3 Dinge hatte. Er hatte den Stein weg der Sünde. Wir sind nicht mehr an die Sünde versklavt. Er hatte den Brief bei sich, dein Wort. Und er hatte das Ziel im Auge, er ging zur himmlischen Stadt. Und so möchten wir gerne Schritt für Schritt nach der Wahrheit des Evangeliums leben. In einer Zeit, die uns vor ganz neue Herausforderungen stellt und die uns aber auch eine wunderbare Gelegenheit gibt, dein Evangelium zu bezeugen. Die Menschen sehnen sich nach Freiheit, nach wirklicher Freiheit. Sie sehnen sich auch nach versöhnten Beziehungen. Und die versöhnten Beziehungen beginnen bei dir. Du hast uns zur Freiheit befreit. Vielen Dank für dein Werk, das du tust. Auch in diesen Tagen, segne diese Tage, segne du auch die Gemeinschaft, die Mahlzeiten, auch den Nachmittag. Segne du die Schwester, die auch durchs Markus-Evangelium führt. Und so danken wir dir, dass wir dieses Vorrecht haben, unter deinem Wort zu sein, in dein Wort einzutauchen und uns neu einnorden zu lassen. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Mahlzeit, einen erquicklichen Nachmittag und heute Abend wird es weitergehen mit dem Thema Ich wachte auf und griff zum Smartphone. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, beziehungsweise eine App herausgegeben. Ich möchte gerne dieses Thema der christlichen Ethik anwenden auf ein drängendes Gebiet. Soziologen sprechen davon, dass es die bedeutsamste Änderung der Lebensgewohnheiten im 21. Jahrhundert ist.
Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für diesen Vormittag und wir sind einfach froh, dass es noch weitergeht. Erstmal jetzt mit dem Mittagessen für die, die angemeldet sind. Und dann herzlich willkommen um 16 Uhr zum Markus-Evangelium mit Schwester Gabriele Goseberg. Und dann 19.30 Uhr, ich wachte auf und griff zum Smartphone, wie das Smartphone unser Leben verändert. Wir freuen uns und laden herzlich ein, Wieder ist es möglich, auch unangemeldet einfach in die Vorträge reinzukommen. Wer einen Beitrag dazu geben möchte, außen stehen Opferbüchsen, die verwenden wir für diese Bibelkursarbeit. Jetzt guten Appetit beim Mittagessen.